Hallo, herzlich willkommen. Es ist die Folge 435 des Computer Club Audiocast. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Und wir, das sind ich, bin hier auf der Seite der Heinz und auf der anderen Seite.
Was muss ich denn jetzt sagen? Da du gesagt hast, wir freuen uns, kann ich ja nicht mehr sagen, ich freue mich. Das wäre ja doof. Also ich kann nur bestätigen, ja, du hast recht, wir freuen uns. Und ich begrüße Sie auch alle ganz, ganz herzlich zu dieser besagten Folge 435. Da sind wir eigentlich schon mitten im Thema drin. Unsere Themen sind ja immer irgendwo in der IT zu Hause. Und da schweifen wir wohl das eine oder andere Mal davon ab. Manchmal gibt es auch Hauer auf die Politiker oder sonst wo. Aber auch das hat irgendwo mit Technik zu tun. Diesmal gibt es vielleicht gar keine Hauer für die Politiker. Ich weiß, da sind einige, die sagen, das wäre aber schön, ja. Wenn ich niemanden verhaue, dann bekomme ich Haue. Wenn ich jemanden verhaue, bekomme ich Haue. Irgendjemand passt es immer nicht. Aber heute mache ich es mal ganz anders. Heute geht es um Kabel Deutschland. Na dann nicht um die Bösen von Kabel Deutschland, sondern was denen passiert ist. Etwas, was in Deutschland noch nie passiert ist. Es gab ja schon öfter irgendwelche, sagen wir mal so, Mini-Terroranschläge von Hobbyisten oder sonst was, die irgendwo Kommunikationseinrichtungen zerstört haben, mal irgend so ein Häuschen abgefackelt haben oder sonst was. Aber jetzt ist etwas passiert, das ist ganz neu, und zwar in Berlin. Da wurde in einem gesicherten Schacht im Bezirk Charlottenburg 400 einzelne Lichtwellenleiter durchgetrennt, und es soll in der Heerstraße gewesen sein, aber das hat Radio RBB erzählt. Ob es nun genau so war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind 160.000 Haushalte in Charlottenburg und in den Gebieten da drumherum plötzlich nicht mehr im TV-Kabelnetz gewesen, zum Teil auch kein Telefon, kein Internet mehr verfügbar gehabt. Morgens um 6 Uhr wurden die ersten Störungen gemeldet, und dann hat sich dann so ein Techniker auf den Weg gemacht, und als er gesehen hat, was passiert war, hat er gesagt, nee, ich nie und nimmer nicht. Dann hat die Polizei gerufen, und dann wurde erstmal geguckt, was das war. Man hat es als kriminellen Akt eingestuft. Es ist ja schon eine Sauerei. Ich meine, gut, dass hier Schaden verursacht wird von irgendwelchen kranken Mitbewohnern in Deutschland, das ist ja schon schlimm genug. Aber dass man 160.000 Haushalte einfach nur mal so, ohne Sinn und ohne Verstand, von dem Kabelnetz trennt und abschneidet, das ist wirklich eine Sauerei. Diese Leute, die können für mich nicht mehr so wirklich alle Tassen im Schrank haben. Naja, es mussten also dann erstmal die Glasfasern beschafft werden für die Reparatur. Die alten mussten natürlich zum Teil komplett rausgenommen werden, neue eingezogen werden. Und das Verbinden von diesen Lichtwellenleitern, dieses Pleißen, ist ja auch nicht heute schon einfacher, aber auch nicht so einfach, als würde man eine Kupferader zusammendrehen. Es dauerte also doch eine gewisse Zeit, und das Schlimmste für mich, normal müsste man diesen Idioten, der das gemacht hat, oder diese Idioten, wirklich mal für eine Zeit lang wegsperren, nur nicht irgendwo zur Erholung, sondern am besten irgendwo im Steinbruch, wo sie lernen, was wirkliche Arbeit ist, denn die haben sie auch verursacht. Davon hat man leider noch keine Spuren. Also, es ist ein Kabelschacht gewesen. Etwas, was man so als Normalbürger gar nicht sieht, gar nicht erkennt. Also nicht so ein Kasten, der irgendwo rumsteht. Und da muss also einer erstmal gewusst haben, wo der ist. Und dann muss er wirklich gezielt da hineingegangen sein, den aufgemacht haben. Und jetzt überlegt man, was kann man denn eigentlich tun? Was kann man tun, dass man nach wie vor schnell bei Störungen oder Erweiterungen oder Updates oder sonst was an diese Einrichtungen herankommt und dennoch die so sicher macht, dass solche Irren da keinen einfachen Zugang mehr dazu haben? Na, man wird nachdenken, und ich hoffe nur, es gibt nicht so viele Bescheuerte wie denen da in Berlin, die so ein Mist da machen. Es ist schon ein verbrecherischer Akt, muss man schon sagen.
Vor allen Dingen, wo das Internet ja heute so Bestandteil unseres Lebens ist, wir können ohne das Internet, haben wir keine Kommunikation mehr. Das pseudo-analoge Telefon landet ja auch irgendwann im Internet. Die meisten Fernsehsendungen werden per Internet übertragen, mittlerweile auch zwischen Sendestationen. Die Firma Akamai, weltbekannt, ist einer der größten Dienstleister, um Internetinhalte auszuliefern, hat also riesige Webserver, riesige Bandbreiten. Die machen so alles Quartal mal eine Untersuchung über den Stand des Internet. Wie ist das Internet drauf? Jetzt nicht die Inhalte, sondern es geht um Technik dabei. Und so ein paar kaputte Kabel sind zwar sehr ärgerlich, aber die würden da kaum dran auffallen. Denn wir sind in Deutschland nicht sehr gut aufgestellt mit unseren Verbindungsgeschwindigkeiten. Ob man es glaubt oder nicht, am schnellsten ist nach wie vor Südkorea mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 23,6 Megabit pro Sekunde. Dann kommt Japan, Hongkong, Schweiz an Nummer 4 weltweit, Nummer 5 weltweit die Niederlande, Nummer 6 Levetia, das ist 7 Schweden, Lettland, richtig, 8 die Tschechische Republik, 9 Finnland und 10 Irland. Und wir? Deutschland? Deutschland war mal voriges Jahr auf Platz 21 weltweit und hat es doch immerhin geschafft, mit den 8,1 Megabit pro Sekunde auf Platz 26 zu landen.
Ach doch, so weit immerhin oben. Noch. Ich dachte, wenn ich an meine Geschwindigkeit denke, wir wären irgendwo im dreistelligen Bereich.
Tja, damit ist aber, du bist nun jetzt sehr hart getroffen. Aber die Bewohner Russlands, Israels, Rumäniens, Australiens, Englands, Belgiens und so weiter sind wesentlich besser dran. Wir liegen so in der Größenordnung wie Polen und etwas schneller als Polen und Ungarn. Also was da bei uns passiert, wir nennen uns ein Hightech-Land und sind so weit abgespielt. Ich meine, du bist ja denn, wenn man deine Geschwindigkeit dazu nimmt oder zum Vergleich nimmt, bist du ja ganz traurig dran, denn du kannst ja im Prinzip schon die Bits einzeln durch die Leitung tragen.
Ja, ich habe es mal mit Morsen versucht, aber da war ich zu schnell dafür.
Das schafft die Leitung nicht. Auf der anderen Seite, wo Europa führend ist, weltweit, ist in der Umstellung auch IPv6. Zurzeit haben wir ja IPv4, das sind 4,3 Milliarden Adressen, die maximal es geben kann, also 32-Bit-Verschlüsselung. IPv6 wären 128-Bit-Adressen, nicht Verschlüsselung, Adressen. Das wären 340 Sextillionen, habe ich so im Kopf gerechnet. Da hätte also quasi jedes Sandkorn auf der Erde hätte schon seine eigene IP-Adresse, könnte es haben. Diese Umstellung auf die neue IPv6 ist ja schon seit langen, langen Jahren dran. Kommt ganz, ganz, ganz langsam erst zum Tragen. Und interessanterweise ist da weltweit führend Belgien. Gefolgt von der Schweiz, dann kommt schon Deutschland mit 7,7% immerhin. Belgien hat 14%. Rumänien war übrigens Anfang vorigen Jahres mal führend mit 7,3%. Da anscheinend ein Provider in dem relativ infrastrukturmäßig dünn besiedelten Land hat einen Provider anscheinend umgestellt und hat dann Rumänien plötzlich nach vorne geschossen. Da konnte man auch eine Kurve sehen, das ging von heute auf morgen. Aber heute bei der kontinuierlichen Entwicklung sind die Europäer vorne. Da ist zum Beispiel Rumänien besser aufgestellt als die Vereinigten Staaten. Oder, ja gut, die Vereinigten Staaten liegen in der gleichen Umstellungsrate wie Peru, Frankreich. Und die Norweger, die normalerweise auch sehr weit vorne sind mit allem, sind da nur mit 2,5% der derzeitigen Umstellung, also relativ langsam. Also die Belgier machen einen richtigen Vorsprung. Die haben gegenüber dem Vorjahr um 198% zugelegt.
Tja.
Soweit die guten Nachrichten im Netz. Mhm. Leider gibt es auch schlechte Nachrichten. Die Denial-of-Service-Attacks haben gerade in Europa um 50% zugenommen gegenüber dem letzten Quartal, sind zwar weltweit weltweit etwas runtergegangen, aber gerade in Europa ist es da sehr, sehr starken Anstiegen gekommen. Warum, kann man noch nicht ganz sagen, gerade die Konzentration auf Europa ist. Vielleicht hat das mit den Aktivitäten der Geheimdienste zu tun. Und was wird angegriffen? Das Liebste ist nach wie vor der Port 445, der dich ja nicht betrifft, denn das ist der Directory Service von Microsoft. Also die PCs sind nach wie vor die gefährdetsten Rechner, die es gibt. Da gibt es ja auch die meisten Installationen von. Und als zweites kommt dann eben der Port 5000, über den Universal Plug and Play läuft. Das sind 12% der Angriffe. Interessanterweise ist innerhalb von einem Jahr sind die Angriffe von 0,1% auf 12% der Gesamtangriffe gestiegen. Das ist der schlechte Teil der Nachrichten. Also zusammengefasst kann man sagen, in Deutschland sind wir geschwindigkeitsmäßig nicht sehr gut aufgestellt. IPv6 sind wir mit vorne bei, immerhin mit fast 8%. Aber die Sicherheit im Internet, die kann uns keiner abnehmen. Da sind wir selber für verantwortlich, dass wir unsere Rechner aktiv halten, dass wir gute Schutzprogramme haben. Und das, was wir immer wieder erzählen, dass man sorgfältig ist mit dem, was man im Internet macht und dort keinen Blödsinn macht. Und du müsstest jetzt natürlich noch sagen, ja gut, wenn man Linux installiert, hat man weniger Probleme. Denn Linux wird nicht so oft angegriffen wie Microsoft Windows, weil es eben auch noch nicht so viel installiert ist.
Ja, das will ich nicht sagen, sonst installieren das doch mehr und dann würde sich die Sache irgendwann umdrehen. Nee, ich bleibe auf meiner Insel und fühle mich da ganz schön wohl dabei. Ist mir letztens das wieder aufgefallen, da hat mir der Stefan Neufeind einen Link geschickt und ich wollte mir den ansehen und wollte mich auch dafür bedanken bei ihm. Aber ich kann zwar Videos sehen auf meinem Rechner, aber ich habe noch nicht einmal Lautsprecher angeschlossen. Weil, was soll ich mit Lautsprechern? Ich gucke keine Filme im Internet, ich höre mir keine Musik an. Und was mich fürchterlich aufregt, das ist dieser ganze Mist und Quatsch, wenn ich irgendwo im Web bin, auf irgendeine Seite komme und dann werden da Geräusche gemacht oder Musik oder einer erzählt was oder... das habe ich also irgendwann abgeschafft. Und ich bin manchmal überrascht, wenn ich bei Freunden oder Bekannten bin und deren Rechner dudelt da vor sich hin und hat da ein eigenes Leben. Meiner ist einfach nur eine Informationstafel. Und so soll es auch bleiben.
Ich hätte da eine andere Lösung. Also ich habe Audio dran. Ich habe ein Mischpult da dran, ein digitales Mischpult. Ich habe Lautsprecher da dran, alles. Aber den Verstärker, der das treibt, den schalte ich einfach aus. Will ich denn Musik hören oder irgendwas, dann brauche ich bloß den Verstärker einzuschalten, habe einen wunderbaren Sound und mein Rechner kann dann auch mit mir rumdudeln. Wenn ich das nicht hören will, mache ich den Verstärker aus.
Aber Musik kann man doch auch aus anderen Quellen bekommen.
Ach, das habe ich nun mal alles auf dem Rechner gespeichert. Das ist das Einfachste.
Ja gut, das ist ja was anderes. Aber dafür brauche ich ja keinen Rechner, wenn ich es irgendwo im Netz habe oder auf der Festplatte. Die kann ich ja anders wiedergeben. Da gibt es ja Media Center oder ja, sonst was.
Ja.
Naja, gut.
Ich bin eben anders gestrickt da.
Weil eben nur, um es mal gerade im Moment einzuwerfen. Warum eigentlich, weiß ich gar nicht. Die Vorratsdatenspeicherung. Ich meine, die Entwicklung der Vorratsdatenspeicherung gefällt mir ja, so wie es im Moment ist. Und der Heiko Maas ist auch einer von denen, wo ich sagen muss, er gehört mit mir zu den liberalsten Politikern, die wir zurzeit haben. Aber es tut sich ja irgendwie etwas. Und irgendwann wird dann der Europäische Gerichtshof entscheiden, wie denn das nun mit dieser sogenannten VDS weitergeht. Und dann wird auch Deutschland wahrscheinlich wieder reagieren. Möglicherweise kommt es ja dann bei uns zu einer kleinen Ausgabe der Vorratsdatenspeicherung. Ist nur die Frage, warum? Was macht das für einen Sinn? Ich meine, alle reden darüber, jeder eifert sich. Und was will man denn dann für Daten speichern und wofür will man die Daten denn speichern? Die Datensammlungen, die wir im Internet haben, die braucht man ja nur zusammenzuführen. Und darüber haben sich auch andere Leute Gedanken gemacht und haben ganz klipp und klar gesagt, die Datenvorratsspeicherung, das ist eine Sache von vorgestern. Wir haben alle Daten, die wir für polizeiliche Ermittlungen und ähnliche Sachen benötigen, im Internet vorliegen. Wir haben die rechtlichen Grundlagen, um darauf zuzugreifen. Und selbst der Landeskriminaldirektor Dieter Schürmann vom Ministerium für Inneres NRW hat genau das gesagt, und zwar im Rahmen der Polizeitage 2014 schon, dass die digitalen Datenbestände alle vorhanden sind und entsprechend, auch rechtlich entsprechend nutzbar sind. So, jetzt muss man natürlich darüber nachdenken, was geschieht denn nun? Wenn der Europäische Gerichtshof urteilt, das wird er ja nun machen in Kürze, kommt es darauf an, wie fällt dieses Urteil aus? Heißt es im Extremfall, woran ich nicht glaube, Vorratsdatenspeicherung darf nicht sein, dann könnte man hier von Seiten der Polizei sagen, ja, brauchen wir auch nicht. Wir haben ja alle Daten, können ja auf alles zugreifen. Warum müssen wir Provider verpflichten, irgendwelche Daten zu bevorraten, wenn sie sowieso schon da ist? Oder es kann natürlich das andere Extrem, was genauso wenig passieren wird, heißen, ja, wir müssen alles, was da ist, für die nächsten 25 Jahre speichern. Damit wäre es natürlich genauso beknackt, denn auch hier die relevanten Daten, die wichtigen Informationen, die Sachen, die wir brauchen für den Rechtsstaat, damit er funktioniert. Und das ist ja nun unbestritten, dass die Polizei die Möglichkeit haben muss, die Strafverfolgung insgesamt die Möglichkeit haben muss, auf bestimmte Daten im Internet zuzugreifen. Denn wenn wir einen Verbrecher suchen, dann veröffentlichen wir Bilder. Dann holen wir aus der Kartei bei den Einwohnermeldeämtern heraus, wie groß ist er, wie sieht er aus, wo hat er eine Narbe, welche Augenfarbe hat er und so weiter. Das ist ja im Prinzip auch genau das Gleiche, hier nicht als Vorratsdaten, sondern vorhandene Daten, genau wie im Internet. So, und mit diesen Daten sucht dann eben auch die Polizei. Das heißt also, diese obsolete Vorratsdatenspeicherungsdiskussion wird vielleicht letztendlich einfach ins Leere laufen, weil sie nicht mehr benötigt wird und weil das wirkliche Leben, was sich außerhalb der Computernetzwerke abspielt, sich aber langsam und sicher immer stärker auch in den Netzwerken abbildet. Und wir werden dort Daten haben, jenseits unserer Fußgröße oder Schuhgröße, Körpergröße, Gewicht und Ähnlichem, die auch eine Identifikation des Einzelnen erlauben. Also, wir müssen gespannt sein, wie es weitergeht und sollten nicht so verbissen auf die Vorratsdatenspeicherung starren, denn möglicherweise werden die Werkzeuge besser, schärfer und vielleicht auch bösartiger. Je nachdem, wer da als Innenminister an den Schrauben dreht, kann das nämlich auch passieren. Also wir müssen weiter aufpassen. Und selbst wenn die Vorratsdatenspeicherung erstmal so nicht mehr kommt, wie es ursprünglich mal im vorauseilenden Gehorsam der Bundesregierung gegenüber der EU gewesen ist, selbst dann müssen wir sehr vorsichtig sein, denn es kommen immer wieder neue Gemeinheiten und Grausamkeiten mit viel mehr Möglichkeiten als das, was wir vorher verhindert haben.
Dazu passt vielleicht eine kleine Geschichte. Du kennst ja bestimmt Finn Fischer und Finn Spy oder die GEMA Group. Das ist der Weltmarktführer in IT Intrusion Technology. Das muss man auf der Zunge zergehen lassen. IT Intrusion Technology, also Einbrechtechnologie für das Internet. Denen ist jetzt was passiert, die verkaufen, also die Staatstrojaner, um es mal im Klartext zu sagen, denen ist jetzt passiert, offensichtlich hat ein Hacker es geschafft, in deren eigenes internes Netz einzudringen und dort Daten abzuziehen. Zunächst kam raus, die haben also eine Preisliste, wenn man einen Staatstrojaner für ein Land erwerben will, also für eine Regierung, kostet das ungefähr 1,5 Millionen Euro. Auch unsere BSI hat offensichtlich bei Finn Fischer einen Testlizenz für den Bundestrojaner bestellt für 150.000 Euro. Warum will man natürlich nicht sagen, das ist alles was Verschlusssache, streng geheim, nur für den Dienstgebrauch. Aber man will ja damit die ganz vielen Terroristen fangen, wie das täglich so üblich ist. Ich weiß zwar von noch keinem Fall, aber das ist es. Das war das Erste, was rauskam Anfang August. Kurz darauf später kam ein zweiter Teil raus. Und zwar hat dieser Hacker Programme des Teile des Quellcodes anscheinend erwischt und hat die ins Netz gestellt. Sogar in GitHub gibt es die dann runterzuladen, sodass die man weiß, wie der Finfly ungefähr arbeitet. Der war also in einem angeblichen Flash-Update untergebracht und hat dann damit die mobilen Geräte verseucht. Also davon ist Quellcode dann mittlerweile im Netz verfügbar. Und man hat dann auch direkt damit einen Test gemacht. Von den 35 getesteten Antivirenprogrammen haben nur die wenigsten den überhaupt bemerkt. Interessant wird jetzt, was die Sicherheitshersteller mit ihren Signaturdatenbanken machen. Ob die nicht diesen Trojaner, der jetzt ja weiß, wie er arbeitet, nicht mit aufnimmt. Die Firma Finfisher äußert sich nicht dazu, würde ich auch nicht machen. Zum anderen sind aus den Daten zu sehen, dass eventuell auch Zero-Day-Exploits von, wie heißt der französische Händler, Wuppen, verkauft werden. Das ist ja eine Firma, die nichts anderes macht, als versucht, Schwachstellen zu finden, die dann zu verkaufen und dem Hersteller davon erstmal nichts verrät. Das ist nicht mal ungesetzlich. Was dann auch bei dem Hack rauskam, Finfisher hat immer behauptet, sie hätten an Bahrain nie einen Staatstrojaner verkauft. Oder wenn, dann wäre er auf einer Messe gestohlen worden. Jetzt hat man bei dem bahrainischen Rechtsanwalt und Menschenrechtsaktivisten Mohamed Altier wurde der Virus gefunden oder der Trojaner gefunden. Offensichtlich ist er da eingeschleust worden von der bahrainischen Regierung. Was ihm passiert ist, ist nicht so schön. Man hat ihm gesagt, er soll bitte seine Aktivitäten lassen, sonst würde man ein Sexvideo von ihm und seiner Frau ins Internet stellen. Das ist dann natürlich auch prompt passiert, während er auf einer Konferenz war. Ist eine schwierige Situation für ihn. Und man hat auch seine IP-Adresse freigegeben und dann hat man das Ding mal weiter untersucht. Der Hacker hat das weiter untersucht und hat die Materialien, die er bei seinem Hack untersucht und hat festgestellt, dass die Regierung von Bahrain bei dem offiziellen Finfisher Support Tickets aufgemacht hat, weil die Software nicht so ganz so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben. Die Frage grassiert natürlich jetzt im Internet, wieso kann ein Staat, der angeblich eine Software geklaut hat, offizielle Support-Tickets aufmachen, weil die Software nicht das erfüllt, was sie sich davon versprochen haben. Wieso, frage ich dich, Wolfgang, wieso kann man so Firmen wie Finfisher nicht einfach das Handwerk legen?
Tja, vielleicht legen sie sich ja selbst das Handwerk. Wenn ihre teure Software nicht so funktioniert, wie sie funktionieren soll, was ja dabei auch herausgekommen ist, wenn man es mal von der anderen Seite betrachtet, und sie auf der anderen Seite auch nicht in der Lage sind, ihre eigenen Systeme gegen Angriffe von außen oder von innen zu schützen, dann kann das mit dem Know-how ja nun nicht so übermäßig sein. Ich denke...
Meinst du, die wären denn auf dem Niveau wie die NSA?
Ich weiß nicht, ob die so hoch anzusiedeln sind. Das kann ich alles nicht beurteilen. Nur, was mir immer wieder auffällt, egal wer es ist, welche Firma, welche Institution oder was auch immer, alle haben irgendwo Lücken. Geht es nicht anders, dass wir in der Computertechnologie einfach Lücken haben? Oder sind wir als Menschen in der Entwicklung mit unserer Technologie noch nicht so weit fortgeschritten, dass wir alle Lücken ausschließen können, verstehen, welche unglaublich vielen Möglichkeiten eigentlich diese Technologie bietet und alle Löcher zumachen? Oder ist es im System immanent, dass es überhaupt nicht machbar ist? Ich weiß es nicht. Ich kann es auch nicht abschätzen. Aber solche Firmen, die Werkzeuge schaffen, damit Menschen überwacht werden, wie die da irgendwo fischen, für mich fast im Trüben. Da hätte ich nichts dagegen, wenn die kaputt gehen. Sollen sie von mir aus, die benehmen sich sowieso so ein bisschen merkwürdig.
Und Staaten machen Geschäfte mit denen.
Ja, und andere halten aber dagegen. Edward Snowden zum Beispiel, dessen Asyl in Russland am 31. Juli, glaube ich, ausgelaufen ist, hat ein weiteres mehrjähriges Asyl- oder Aufenthaltsrecht in Russland zugesagt bekommen, hat sein russischer Anwalt, dieser Anatoli Kutscherena, glaube ich, gesagt. Und ich finde, das ist also eine schöne Sache. Man spricht im Moment von einem dreijährigen Aufenthaltsrecht. Und das, obwohl Snowden weder Asyl beantragt hat in Russland und auch nicht den Antrag gestellt hat, Russe zu werden. Geht auch nicht, da muss er mindestens 5 Jahre da sein und so weiter. Aber die ganze Sache ist im Moment sehr liberal gestaltet worden. Er kann sich nämlich frei in Russland bewegen und darf jeweils bis zu 3 Monate auch Russland verlassen, ins Ausland reisen, ohne bekannte Auflagen mittlerweile. Na gut, er wird sich natürlich nicht in die USA aufmachen, aber es ist schon irgendwo erstaunlich. Gut, erstaunlicher wäre es wohl, wenn Putin sich in der gegenwärtigen politischen Situation, wo er ja als weltweiter Buhmann gehandhabt wird, gut, es sind einige Sauereien passiert, braucht man nicht drüber sprechen, aber er ist nicht der alleinige Schuldige und er ist in eine Enge getrieben worden, wo er reagieren musste. Aber wenn er sich hier die Butter Snowden hätte vom Brot nehmen lassen, das hätte mich mehr gewundert. Ich finde es gut und ich finde es nach wie vor armselig von unserer Regierung, dass sie sich einem Staat gegenüber, der unsere Bürger abhört, unsere Kanzlerin abhört und irrsinnig viele Sauereien auf seiner Agenda stehen hat, dass man dem gegenüber so viel Vasallengehorsam zeigt, dass man Snowden nicht zu uns holt. Ich weiß nicht, wovor die Dame Merkel Angst hat, ob dann Obama kommt und sagt, ich mache jetzt Krieg mit dir, liebe Angela, oder was auch immer. Aber armselig ist es doch. Man hätte ihm wirklich freies Geleit geben können und hätte ihn nach Deutschland kommen lassen können, zumindest um hier seine Aussagen zu machen, damit man ein bisschen mehr Licht in die Schweinereien, die leider von uns staatlicher Seite zum Großteil geduldet werden, wurden und werden, damit da ein bisschen Licht reinkommt. Aber naja, der Edward Snowden darf also weitere 3 Jahre Russisch lernen vor Ort. Und dann werden wir mal sehen, was danach passiert, wie die Welt danach aussieht.
Da gibt es einen neuen amerikanischen Präsidenten auf alle Fälle. Mal sehen, wie der denn drauf ist. Kommt ja darauf an, wie die Wahl in den USA denn ausgeht, ob die liberaler werden oder ob die noch konservativer werden.
Ja, das ist schon irgendwo ein Phänomen für mich, dass in den USA gute Sachen, die wir als gut betrachten, gar nicht so gesehen werden. Genauso wie in der Türkei. Diese Präsidentenwahl war zwar keine Überraschung für mich, aber wenn ich mir überlege, was daraus jetzt wird, dass hier immer mehr Rechte, dort immer mehr Rechte eingeschränkt werden. Es hat so ein bisschen das Geschmäckle in Richtung einer Diktatur, zumindest erstmal einer milden. Und trotzdem, über 50% haben Ja gesagt und da muss man sagen, okay, wenn ihr das so wollt, nur im Gegenschluss heißt das natürlich, das ist das, was wir in Europa so auch nicht brauchen können. Unsere Richtung hier ist eine andere. Und da muss sicherlich noch einiges passieren, bevor wir uns da angleichen und bevor wir einen gemeinsamen Weg gehen können, die EU und die Türkei. Also nichts gegen unsere türkischen Freunde, die hier bei uns wohnen und mit uns arbeiten, leben, urlauben, saufen oder was auch immer. Die sind natürlich nach wie vor willkommen. Es geht hier nur um die große Politik, um die große Schweinerei, nicht um die kleinen Freundschaften. Ja, kleine Freundschaften, da hören wir doch mal, was es im Shop gibt. Heinz, hast du reingeguckt, was es da gibt?
Ich heute noch nicht.
Siehst du? War ein Fehler. Es gibt noch einige Regenschirme.
Oh. Ja. Die hätten wir am Wochenende gut brauchen können.
Ja, bei uns auch. Man sollte sich auf den Herbst einstellen, der ja irgendwann kommt. Einfach mal in den Shop gucken, was wir noch brauchen. Und wenn wir dann fertig sind mit dem Shop, was es nicht zu kaufen gibt, sind Daumen. Aber was machen wir damit, Heinz?
Die strecken wir nach oben. Mhm.
Und dann?
Und dann sagen wir, ein Bit übrig behalten. Mhm. Und schön, dass Sie dabei waren. Mhm. Und tschüss.
Ja, und tschüss.